Fünfte Netzwerktagung Medienkompetenz Sachsen-Anhalt. Medien, Kultur, Wandel. Zusammen Perspektiven in der digitalisierten Welt entwickeln. Panel 8. Jugendmedienschutz in digitalen Welten. Geht das? Welche Maßnahmen sind für einen modernen Jugendmedienschutz erforderlich?
Geht das eigentlich noch und welche Maßnahmen sind erforderlich für modernen Jugendmedienschutz? Denn der deutsche Jugendmedienschutz, auch der durchläuft teils auf dramatische Art und Weise den digitalen Wandel, der gestern schon auf unterschiedliche Art und Weise hier beschrieben war und Thema war. Die Frage, was müssen, was können Bund und Länder tun? Können die eigentlich vielleicht auch was gemeinsam tun? Brauchen wir künftig technische Algorithmen, die nach einem einheitlichen System checken, wie jugendgefährdend ist was, wo ist welche Gefalt drin, wo ist was an verstörenden Inhalten drin und nicht zuletzt die Frage, wie machen das die europäischen Nachbarn? Vorhin war ja in der großen Diskussionsrunde auch die Frage, was können wir vielleicht anders machen, was können wir neu machen? Also der Blick auch zu den Nachbarn. Hier vorne steht schon einer der vier, die nachher das Ganze vertiefend diskutieren werden und der uns jetzt gleich den Input geben wird zu dieser Diskussion. Professor Joachim von Gottberg von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Guten Morgen Ihnen nochmal in aller Form.
Ja, morgen.
Das Ganze werden dann anschließend vorne in der Runde weiter vertiefen und diskutieren die Geschäftsführerin der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, kurz USK. Das ist die Institution, die sich um die Altersfreigabe von Videospielen in Deutschland zum Beispiel kümmert. Da ist sie. Guten Morgen, der Geschäftsführerin der USK. Isabel Rausch, Jarolimek vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wird nachher hier sein. Guten Morgen. Und der Direktor der Landesmedienanstalt von Sachsen-Anhalt, Martin Heine. Guten Morgen, Heine. So, und damit nehme ich jetzt auch Platz und die Bühne gehört Professor von Gottberg.
Ja, vielen Dank, Herr Ulrich. Ich würde versuchen, Ihnen einen kleinen Überblick über den Jugendschutz zu geben, was es ist, woher es kommt und vor allen Dingen, wo die Probleme liegen. Das ist angesichts der doch relativ komplizierten Gesetzeslage gar nicht so einfach. Also ich tue mein Bestes. Zunächst mal, seit wann gibt es überhaupt Jugendschutz? Dieses war ein Film, der 1919 auf den Markt kam. Der Film hieß Anders als die anderen. Ein Film, in dem es ging um einen Musiker, der homosexuell war und der von einem Stricher erpresst wurde und er hat sich daraufhin selber angezeigt und im Mittelpunkt des Prozesses stand eigentlich die Verhandlungen und die Frage, darf man Homosexualität erlauben, soll man es erlauben und so weiter. Magnus Hirschfeld, vielleicht bekannt als der Gründer des ersten sexualwissenschaftlichen Instituts in Deutschland, hat ein flammendes Plädoyer gehalten für die Freigabe der Homosexualität, also für die Straffreiheit der Homosexualität, etwas, was heute was völlig Normales war. Und das hat damals dazu geführt, dass konservative Kreise also Sturm gelaufen sind und der festen Überzeugung war, jetzt geht die Welt wirklich unter, jetzt geht das Wertesystem wirklich den Bach runter, sowas kann es überhaupt nicht geben und wenn man so weitermacht, dann wird die Jugend verdorben. Und das hat dann dazu geführt, dass das erste Jugendschutzgesetz, das Reichslichtspielgesetz 1920 verabschiedet wurde und kurz darauf wurde der Film komplett verboten. Das Interessante ist, dass das Grundgerüst des Jugendschutzes damals eigentlich auf das Jugendschutzgesetz heute noch zutrifft. Die Idee besteht darin, dass man Inhalte identifiziert, die für Jugendliche irgendeine Form von negativen Wirkungen haben könnte. Wie gesagt, der Film wurde verboten. Und wenn man das Gefühl hat, dieser Film könnte Jugendliche schädigen in irgendeiner Weise, dann wird er identifiziert und dann wird er mit einer Altersfreigabe belegt in der Regel und in schlimmen Fällen möglicherweise ganz verboten. Diese Idee haben wir auch heute noch. Und da merken Sie schon, damals gab es ein Kino, da gab es eine Kinokasse, die Leute waren in dem Saal. Und man konnte theoretisch zumindest kontrollieren, ob tatsächlich das Alter und die Altersbeschränkung eingehalten wurden. Das war damals noch möglich. Und Sie sehen, beim Video ist es schon anders, bei DVD ist es anders. Ich kann die Kassetten, ich kann die Filme kopieren, ich kann sie mir über Dritte besorgen. Da wird das schon schwieriger. Beim Fernsehen müssten Sie theoretisch in jedes Wohnzimmer oder jedes Kinderzimmer einen Aufpasser schicken vom Ordnungsamt und schauen, ob er zu bestimmten Zeiten, die für sein Alter geeignet sind, schaut oder nicht. Sie sehen also, der Jugendschutz wird immer schwerer, je mehr wir in der technischen Entwicklung weitergehen, tatsächlich kontrollierbar zu sein. Ja, warum machen wir das? Dahinter stehen subjektive Medientheorien. Das sind Medientheorien, die nicht unbedingt empirisch gestützt sind. Beispielsweise, dass wir glauben, wenn wir einen bestimmten Inhalt mit einer bestimmten Botschaft an den Jugendlichen herantragen, dann übernimmt er das eins zu eins. Ja, also er sagt, um Gottes Willen, das ist eine Gewalthandlung und der Mensch löst seine Probleme mit Gewalt. Also mache ich das auch. Das ist eine Vorstellung, eine Übertragungsvorstellung. Wenn wir in die Empirie schauen, dann merken wir, so einfach ist es nicht. Und ich wollte Ihnen eigentlich ein Beispiel zeigen von den Simpsons. Sie haben das also wunderbar abgehandelt. Es ist relativ lustig und jeder versteht sofort, was gemeint ist. Leider funktioniert wie so häufig die Technik nicht. Also der Film ist leider nicht abspielbar. Ich will das mit der Wirkungsforschung jetzt nicht vertiefen, das würde total jede Zeitrahmen sprengen. Ich kann nur sagen, wir gehen heute nicht mehr von einer mechanischen Wirkung aus. Also wir glauben nicht, dass eine Wirkung immer die gleiche ist, schon gar nicht bei so vielen unterschiedlichen Menschen, sondern es hängt sehr, sehr stark vom Kontext ab. Also einerseits meine Lebenserfahrung, wie weit ich bin, wie ich zu den Dingen stehe, ob ich tendenziell eher beispielsweise bei Gewaltwirkung Gewalt völlig in Ordnung finde, ob ich das in meinem Umfeld viel erlebt habe oder ob ich jemand bin, der eigentlich Gewalt total ablehnt. Das heißt, der gleiche Film kann bei unterschiedlichen Menschen völlig unterschiedliche Wirkungen entfalten. Ja, es geht natürlich beim Jugendschutz immer um Tabus und gesellschaftliche Rollenbilder. Und wir wissen eben, das haben Sie in einem Film gleich gerade eben sicherlich gemerkt, anders als die anderen, das wäre heute völlig unproblematisch, im Tagesprogramm zu senden oder ab ohne Altersbeschränkung freizugeben. Damals, wie gesagt, hat es zu Verboten geführt und zu Riesenprotesten. Es geht um Tabus und Wirkungsannahmen und beides wandelt sich im Laufe der Zeit. Es gibt eine sehr interessante Studie zur Jugendsexualität, die wird alle 4 Jahre von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung veröffentlicht. Und die zeigt ziemlich klar, dass die Entwicklung der Sexualmoral von Kindern und Jugendlichen gegen den medialen Trend geht. Ich glaube, wir sind uns darüber einig, in den Medien finden Sie heute mehr Nacktheit, mehr Sexualität denn je, auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Jeder Tatort braucht eigentlich, damit er gut rüberkommt, irgendeine Sexszene. Und da würde man ja normalerweise denken, das führt dazu, dass es zu einer Verfrühung kommt, dass Sexualität ja nicht mehr so ernst genommen wird, dass man da fahrlässiger mit umgeht, also dass insgesamt die Einbettung der Sexualität in die allgemeine Lebensverantwortung sich reduziert. Das scheint aber nicht der Fall zu sein. Bei Jugendlichen merken sie, dass Werte wie Familie, Treue, Bindung sehr hoch im Kurs sind. Und das bei der Untersuchung 2015 kam heraus, dass zum ersten Mal seit den 70er Jahren das Durchschnittsalter des ersten Geschlechtsverkehrs nach oben geht. Also das liegt jetzt bei 16, 17 Jahren, es lag mal eine Weile bei 15 Jahren. Also Sie merken, dass die Annahme, die wir hätten, nämlich dass sehr, sehr freizügige Medien dazu führen, dass junge Menschen Werte verlieren, dass möglicherweise genau das Gegenteil vorhanden ist. Wir wissen jetzt allerdings nicht genau, woran es liegt. Es kann Drittvariablen sein, es kann mit den Medien zusammenhängen. Ich will jedenfalls darüber nicht spekulieren, aber Sie sehen, so einfach zu sagen, die Medien machen uns quasi ethiklos, wertelos, so einfach ist es nicht. Ja, wie ist das nun mit dem Jugendschutz in Deutschland? Wir haben ein Grundgesetz und im Grundgesetz wird die Meinungsfreiheit und die Informationsfreiheit garantiert und es heißt dort ganz lapidar, eine Zensur findet nicht statt. Und da merken Sie schon das erste Problem beim Jugendschutz. Herr Heine kennt das von der Landesmedienanstalt. Eine Institution, die im Auftrag des Gesetzes arbeitet und mit dem Staat zu tun hat, darf einfach vor der Ausstrahlung sich zu den Dingen gar nicht äußern oder irgendetwas sagen. Es geht immer erst im Nachhinein. Ja? Also wenn das Kind im Brunnen bereits liegt und gefallen ist. Und das ist eins der Probleme. Und gleichzeitig sagt das Gesetz aber auch, dass Jugendschutzgesetze möglich sind. Ja? Ob jetzt nach Jugendschutzgesetzen eine Ausnahme von dieser Zensurbestimmung, von dieser Vorzensurbestimmung stattfinden darf, das weiß man nicht so genau. Es gibt strafrechtliche Beschränkungen von den Gesetzen her. Ich will das nur ganz kurz durchgehen. Paragraph 131 Strafgesetzbuch verbietet Gewaltverherrlichungen und Gewaltverharmlosungen. Das ist noch viel komplizierter, aber das dauert zu lange. Das ist ein völliges Herstellungsverbot und Verbreitungsverbot. Das darf also gar nicht sein. Der Besitz allerdings ist nicht strafbar. Ja, es ist witzigerweise auch nicht strafbar, wenn ich das meinen Kindern vorführe. Ja, es geht, wie Sie sehen, darum, den Handel in den Griff zu kriegen und nicht den Nutzer. 184 Strafgesetzbuch Pornografie ist für Jugendliche verboten, für Erwachsene erlaubt. Pornografie darf nicht im Fernsehen gezeigt werden. Und da werden manche von Ihnen sagen, gibt es doch schon mal ab und zu so Filme. Das sind aber keine pornografischen Filme, sondern das sind Erotikfilme, die unterhalb der Pornografie-Schwelle liegen. Auch hier kann man sich mit Juristen und Pädagogen sehr stark darüber streiten, wo genau die Grenzen liegen. Können wir hier aus Zeitgründen alles nicht machen, aber ich glaube, Sie können sich vorstellen, dass das durchaus zu unterschiedlichen Meinungen führt. Ja, Paragraph 166 Strafgesetzbuch, Beschimpfung und Verunglimpfung von Religionen, auch das ist verboten. Das war mal eine Zeit lang ein interessanter Gesichtspunkt, als es um die Mohammed-Karikaturen ging, ist die Frage, ist das eine Verunglimpfung von Religion? Und im Grunde hat sich die Rechtsprechung entschieden, nein, das ist Meinungsfreiheit, das ist möglich, es ist Satire. Völlig verboten, ähnlich wie Gewaltverherrlichung, ist die sogenannte harte Pornografie. Das sind Gewalttätigkeiten oder sexueller Missbrauch von Kindern, sexuelle Handlungen zwischen Menschen und Tieren. Das ist eben komplett verboten, das darf nicht verkauft werden. Und bei Kinderpornografie ist der einzige mediale Bereich, bei dem selbst der Besitz strafbar ist. Das darf man also nicht mehr besitzen, wenn Sie zu Hause auf Ihrem Rechner, weil Sie vielleicht recherchieren für die Uni oder für sonst was, Kinderpornografie haben und irgendein Polizist oder Staatsanwalt sieht das, dann sind Sie dran. Ja? Das ist nicht so einfach. Ja, das ist jetzt das Strafrecht. Beim Strafrecht hat es den großen Vorteil, das entscheidet letztlich die Polizei, das entscheidet die Staatsanwaltschaft und letztlich die Gerichte. Ja, und jetzt kommen wir zum Jugendschutzgesetz. Und da sehen Sie, dass in dem Jugendschutzgesetz nur zunächst einmal, also dem Bundesgesetz, nur Trägermedien geregelt werden, nämlich Kinofilme, DVDs und Computerspiele, und zwar Computerspiele auf Konsole, also jetzt nicht das, was wir im Online-Spielebereich kennen. Ja, die allgemeine Zielsetzung im Gesetz, es geht um den Schutz vor Inhalten, die geeignet sind, die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen oder ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen oder und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu beeinträchtigen. Jetzt wissen Sie sofort, was der Jugendschutz als Ziel hat. Ja, Sie sehen, es ist eine sehr, sehr allgemeine Formel und diese Formel muss natürlich von den Institutionen des Jugendschutzes runtergebrochen werden auf die konkrete Handlung oder auf das konkrete Gefährdungspotenzial. Ja, nach dem Gesetz zuständig sind die obersten Landesjugendbehörden. Die machen das aber nicht, allein schon deshalb, weil sie damals, als es zum ersten Mal rauskam, das war 1951, befürchteten, dass eine Kontrolle, eine Vorkontrolle durch die Behörden ein Verstoß gegen das Verbot der Vorzensur sei. Und deshalb hat man sich entschlossen, die ganze Sache mit der freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft zusammenzumachen. Denn die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft ist ja keine staatliche Organisation. Und deshalb war in diesem Falle das Thema Zensurverbot irrelevant. Ja? Und deshalb macht das praktisch seit von Anfang an die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft. Hier nur mal, damit Sie einen Überblick haben, wie das da aussieht in Wiesbaden. Das sind die Altersfreigaben, die Sie von den DVDs auch kennen, ohne Altersbeschränkung ab 6 Jahren, ab 12 Jahren, ab 16 Jahren und nicht frei unter 18 Jahren. Ja, wie wird das Ganze jetzt festgestellt? Ich will auch das kurz machen. Es geht um Prüfungen, um Programmprüfungen und das wird in Ausschüssen getätigt. Die Personen in den Ausschüssen kommen von verschiedenen Institutionen, also beispielsweise aus der Lehrerschaft, Kirchen und so weiter, zum Teil aus den Länderministerien, die für Kultur ständig sind. Und es gibt eben dann einen Bereich Jugendschutz. Und jeweils 2 Vertreter in dem 5er-Ausschuss kommen aus dem Bereich der Filmwirtschaft, dürfen aber nicht bei der Filmwirtschaft beschäftigt sein. Sie sind lediglich Sachverständige, die von der Filmwirtschaft benannt werden. Das ist Birgit Göllnig, die ist derzeit die ständige Vertreterin der obersten Landesjugendbehörden bei der FSK. Das heißt, die obersten Landesjugendbehörden sind in der FSK tatsächlich vertreten durch einen ständigen Vertreter. Ich habe das auch mal 9 Jahre lang gemacht. Und man hat als ständiger Vertreter eigentlich, wenn man so will, die Dinge in der Hand. Man hat den Ausschussvorsitz und man hatte jedenfalls eine ganz, ganz wichtige Funktion. Das heißt, die obersten Landesjugendbehörden, obwohl sie nicht Träger der Institution sind, haben dort eine große Verantwortung. Ja, für Computer zuständig ist die USK, die Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle. Da kann Elisabeth nachher noch einiges zu sagen. Deshalb kann ich mich da ganz kurz fassen. Die Idee ist, dass die USK nach dem ähnlichen Prinzip gebaut ist wie die FSK. Es gibt also auch dort ständige Vertreter. Die Altersgruppen sind auch dieselben. Der einzige Unterschied, das finde ich immer ganz spannend, ist, dass man sich das nicht zusammen angucken kann. Das ist ja bei Spielen nicht möglich. Und deshalb gibt es Tester, also ein Traumberuf für viele jugendliche Studenten, die ich habe, ja, die gerne Computerspiele spielen und die natürlich die dann mal ausgiebig testen können und das eben umsonst. Und sie kriegen sogar noch Geld dafür. Ja, die USK, die war bis 2003 war sie freiwillig. Seit 2003 ist sie eben auch im Gesetz drin. Die Indizierung, das ist im Grunde eine Möglichkeit, die auch jetzt im Jugendschutzgesetz steht, Dinge auf einen Index zu setzen. Das passiert über die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften. Hier geht es um die härteren Sachen, also um die gefährdenden Sachen. Nach dem Jugendschutzgesetz geht es um die beeinträchtigenden Sachen, also auch eine schwierige Differenz. Und das macht die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften. Das ist Martina Hanak, die derzeit die Vorsitzende dort ist. Ja, kommen wir nun zum Fernsehen und zum Internet, zum eigentlich entscheidenden Bereich. Und da sehen Sie schon, das ist ein anderes Gesetz. Das ist nämlich der Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Jetzt werden Sie sich fragen, ja, warum schreiben die das nicht einfach ins Jugendschutzgesetz? Da gibt es verfassungsrechtliche Probleme und ich will ganz kurz versuchen zu erzählen, warum das so ist. Sie wissen, dass in der Nazizeit gab es die Gleichschaltung der Medien mit dem Staat. Und der Gesetzgeber, also die Väter des Grundgesetzes, hatten einfach Angst, dass sowas nochmal passieren könnte. Ja, und da hat man gesagt, naja, also wenn das in Berlin passiert, wenn die Medien, die meinungsrelevant sind, in der Hand des Bundes sind, dann reicht im Grunde eine Partei bzw. eine Regierung und die kann das Ganze sozusagen canceln. Und deshalb verteilen wir es lieber auf die Länder. Das sind bei uns jetzt 16 Länder mit, wie Sie wissen, sehr unterschiedlichen Regierungen, also von den Linken bis zu den Grünen, bis zur SPD und zur CDU. Ja. Und da ist es viel schwieriger, sozusagen eine gemeinsame Linie zu finden. Ja. Und deshalb hat man das den Ländern gegeben. Das ist natürlich in der heutigen Zeit, ja, in der wir natürlich massenweise an Medien haben, die auf unterschiedlichen Levels laufen, die gleichen Inhalte laufen auf verschiedenen Plattformen, ist das natürlich etwas, was das Geschäft erheblich erschwert. Ganz kurz, also die Länder, wenn sie einen Staatsvertrag machen, die müssen eben sich zunächst mal mit dem Ministerpräsidenten einigen und dann müssen 16 Parlamente abstimmen. Das dauert mindestens 2-3 Jahre, manchmal sogar noch länger. Ja, und meine Erfahrung ist, dass der Weg von wir machen heute das Gesetz und in 2 Jahren oder 3 Jahren wird das verabschiedet, ist eine ganz andere Medienlandschaft vorhanden. Das heißt, es ist sehr schwer, hier sozusagen gesetzlich nachzuhalten. Interessant beim Jugendmedienschutzstaatsvertrag ist, dass hier der Staat zwar die KJM geschaffen hat, die Kommission für Jugendmedienschutz, der Herr Heiner auch angehört, die ist, wenn man so will, eine Art Supervisionsgremium, die kann auch selber tätig werden, aber man weiß oder man hat als Gesetzgeber gedacht, im Endeffekt ist das so viel Zeug, das kann man gar nicht schaffen. Also hat man gesagt, wir geben den Anbietern die Möglichkeit, eine Einrichtung der Selbstkontrolle aufzubauen. Und davon haben wir inzwischen folgende. Wir haben also zunächst mal die KJM, das ist letztlich die nach dem Gesetz zuständige Aufsicht. Dann haben wir die Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen, dort war ich 25 Jahre Geschäftsführer. Und die schaut sich Fernsehfilme an und vor allen Dingen verhängt sie Sendezeiten. Ja, das ist wichtig, Sendezeiten, weil im Fernsehen Altersfreigaben zu erlassen wäre ja relativ sinnlos. Und es gibt die Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter. Nach dem Gesetz, also kann ich nur machen, es gibt unzulässige Sendungen, also Pornografie etc., alles das, was wir im Strafrecht kennen, ist unzulässig. Das geht noch ein bisschen weiter. In Paragraph 5 geht es um Jugendschutz. Dort finden Sie im Endeffekt Gott sei Dank die gleiche Formulierung wie im Jugendschutzgesetz. Die Folge eben sind Sendezeitbeschränkungen, keine Jugendfreigabe heißt 22 Uhr, also abends ab 23 Uhr bis 6 Uhr morgens und frei ab 16 heißt zwischen 22 Uhr und 6 Uhr. Das ist Herr Kreisig, der ist er noch Vorsitzender der KJM? Noch, aber nicht mehr lange, habe ich gehört. Alles klar. Ja, was wird in der FSF geprüft? Also alles das, was nicht aus dem Kino kommt, TV-Movies, TV-Serien, Kriegsdokus, Fernsehpremieren. Und was wir auch prüfen zum Beispiel ist Deutschland sucht den Superstar, wo es um die Frage geht, ob die Art und Weise, wie Bohlen mit den Leuten umgeht, für die Gesellschaft erträglich ist. Das ist der Kollege Martin Drechsler, Geschäftsführer der FSF. Kommen wir zum Internet und jetzt wird die Sache spannend. Ja? Im Endeffekt gelten fürs Internet ähnliche Bestimmungen wie fürs Fernsehen. 12er-Inhalte dürfen nicht im Umfeld von Kinderfilmen angeboten werden, damit sie sozusagen nicht auf die falsche Fährte gelockt werden. Pornografie im Internet ist in geschlossenen Benutzergruppen zulässig, im Fernsehen, wie gesagt, völlig verboten. Im Internet in geschlossenen Benutzergruppen zulässig. Jetzt könnte ich Ihnen stundenlang was über die geschlossenen Benutzergruppen erzählen, das lasse ich. Und wir kommen nun zu Jugendschutz in der digitalen Welt. Der Gesetzgeber hat sich gedacht, im Internet kann man nicht alles prüfen, das ist völlig unmöglich. Und er hat deshalb zwar die gleichen Regeln aufgebaut wie fürs Fernsehen, nur im Internet können die Leute das selber. Also wenn Sie jetzt beispielsweise Hobbyfilmer sind und Sie schauen irgendwelche Urlaubsbilder oder Filme oder sowas und Sie stellen die ins Netz, ja, dann können Sie die selber einfach mit 6 oder 12 oder sowas taggen, technisch taggen. Es gibt also eine Möglichkeit, das technisch zu taggen. Und dann können das Jugendschutzprogramme auslesen, beziehungsweise wenn sie es einfach anbieten mit einer solchen eigenen Freigabe, sind sie dann eben an die entsprechenden Sendezeiten gebunden. Aber sie können das selber machen. Das heißt, sie merken schon, im Internet weht ein anderer Wind. Ja? Also die Kontrollinstanzen, die wir in den klassischen Medien haben, haben wir im Internet nicht. Ja, es gibt ein Jugendschutzprogramm fürs Internet, das ist ein schwieriges Thema, das hat die KJM neulich nämlich, hat die Anerkennung verweigert oder zurückgezogen und jetzt gibt es aber ein Urteil, glaube ich, nachdem das wieder eingesetzt worden ist, aber das ist ein kompliziertes Thema. Die Idee vom Jugendschutzprogramm stelle ich Ihnen ganz kurz vor, weil die ist wichtig. Ich habe ein Jugendschutzprogramm, wenn es denn funktioniert und wenn es jeder hat oder wenn es die relevanten Eltern haben, würde das im Grunde in der Lage sein, getaggte Filme, die also eine technische Kennzeichnung haben, einfach auszulesen. Das heißt, definitiv kann der Jugendliche, wenn die Eltern das einstellen, nur die Dinge sehen, nur die Filme sehen, die für ihn okay sind. Ja? Damit wären auch zum Beispiel die Probleme mit ausländischen Filmen gelöst, denn Netflix etc. haben ihren Sitz nicht in Deutschland, sondern in den Niederlanden und da gilt ein anderes Recht. In den Niederlanden gibt es im Augenblick kein Recht fürs Internet. Und das heißt, Netflix kann machen, was es will. Man kann sagen, liebe Netflix-Leute, ihr seid ja, müsst ja das deutsche Gesetz eigentlich einhalten. Dann schickt man halt einen Bußgeldbescheid dahin und dann passiert nichts. Und man kann das nicht eintreiben. Das heißt, es ist relativ schwierig. Aber Netflix ist jetzt immerhin Mitglied der freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia-Dienste, Inhalteanbieter geworden. Aber zum Beispiel Amazon, die ja auch ein starker Player sind, machen das nicht. Und Apple zum Beispiel weigert sich, soweit ich weiß, standhaft und will diesen Dingen auch nicht beitreten. Sie sehen also, wir haben hier ein Problem. Wir haben nämlich einen bestimmten Bereich, der hochreguliert ist und das ist leider der Bereich, der immer mehr an Zuschauern, an Zuspruch verliert. Der Fernsehbereich, fragen Sie mal 20-Jährige, ob sie noch Fernsehen schauen, dann kriegen sie mindestens von 90% die Antwort, nee, machen wir nicht. Und was der Unterschied ist zwischen öffentlich-rechtlichem Fernsehen und privatem Fernsehen, ich glaube, das ist auch nicht so richtig verbreitet. Sie sehen also, alles passiert letztlich im Netz, ja, da spielt die Musik. Und im Netz sind wir, was Regulierungsmöglichkeiten angeht, ziemlich am Ende. Ja, und jetzt stellt sich im Endeffekt die Frage, ich mache das mal kurz, es stellt sich im Endeffekt die Frage, macht es Sinn, quasi das, was immer mehr abnimmt an Rezeption, nämlich die klassischen Medien, hoch zu regulieren? Das kostet eine Menge Geld. Also bei der FSK kostet es, glaube ich, 2.500 € ungefähr pro Filmprüfung. Ja, das ist eine Menge Geld. Und im Internet, da wo die Musik spielt, also da wo sich die Jugendlichen aufhalten, muss man einfach passen, da kann man nicht allzu viel machen. Macht das Sinn? Ja. Oder soll man nicht vielleicht versuchen, einfach einen Weg zu finden, der für alle irgendwo tragbar ist? Und es gibt jetzt seit einiger Zeit die AVMD-Richtlinie, die kann Ihnen wahrscheinlich Herr Heine noch erklären, damit Sie nicht die ganze Zeit mich hören. Da geht es letztlich um die Idee, dass es eine Art Kennzeichnungspflicht gibt oder Informationspflicht gibt der Anbieter im Netz. Ja, und damit möchte ich schließen. Die Frage ist, ob es nicht on the long run sinnvoller ist, auf Information und Empfehlung zu setzen, und das, was man tatsächlich faktisch nicht mehr kontrollieren kann, nicht so zu tun, als könnte man es kontrollieren. Ja? Und ja, das ist die Frage, die sich sozusagen in der Neuzeit stellt. Es gibt noch, weil wir ja beim Thema KI sind, künstliche Intelligenz sind, die Ideen, man könnte die Netze durchforzen lassen mit künstlicher Intelligenz und schauen lassen, ob es da irgendwelche Formen von Darstellungen gibt, die Jugendbeeinträchtigend sind. Das klingt sehr schön, ich bin da sehr skeptisch. Ich habe jetzt mit einer Reihe von Informatikern gesprochen und da ist eigentlich die einhellige Meinung, ohne Menschen funktioniert das nicht. Also die Maschinen können einem die Arbeit erleichtern, sie können vielleicht Dinge vorsortieren, aber im Endeffekt, wenn Sie sich an den Vortrag von Herrn Mainzer erinnern, der über medizinische Diagnoseverfahren und Analyseverfahren gesprochen hat, und er hat gesagt, also im Endeffekt muss es der Mensch entscheiden, weil nur der Mensch diese Abwägung treffen kann. Das heißt, also ich persönlich bin da skeptisch und glaube nicht, dass wir den Dingen der Technik überlassen können. Es würde dazu führen, dass es eine Scheinsicherheit gäbe. Die Eltern würden sagen, ja, kann ja nichts passieren, das Netz ist ja sicher. Und in Wirklichkeit werden dann Dinge erkannt, die nicht relevant sind, und Dinge durchgelassen, die relevant sind. Vielen Dank.
Danke sehr. Professor von Gottberg, dann nehmen Sie doch gleich Platz, denn es geht sofort weiter mit der angekündigten Gesprächsrunde mit Frau Secker von der USK, Isabel Rausch-Jarolimek vom Bundesfamilienministerium und Martin Heine, Direktor der Landesmedienanstalt Sachsen-Anhalt. Bevor wir ins Thema einsteigen, müssen Sie uns das nochmal ganz kurz erklären, Professor von Gottberg, weil da gab es ein Geraune. Dieter Bohlen geht also durch die Vorzensur. Wie darf man sich das
also
vorstellen?
Das darf man Dieter
Bohlen. Auch Dieter Bohlen sozusagen.
Das darf man keinesfalls Dieter Bohlen sagen, das finde er nämlich ganz furchtbar. Aber RTL legt seit 2008, da gab es den Pinkelfleck, Herr Heine kann sich daran erinnern, den Pinkelfleck, ein junger Mann stand dort und sollte singen und da war also ein Fleck an der Hose an entsprechender Stelle und der wurde darauf angesprochen, das war ihm super peinlich, ja, und Toilettengespräche, wenn es um Tabus geht, sind immer sehr, sehr stark Restriktionen unterlegt und da war also eine große Diskussion und seit der Zeit legt RTL die Castings, also nicht sozusagen die Motto-Shows, die Castings vor der Ausstrahlung bei der FSF vor.
Danke für diesen wichtigen Hinweis. Das haben wir jetzt also im Hinterkopf, wenn wir das nächste Mal Dieter Bohlen mit seinen pinkfarbenen Pullovern in der Jury sehen. Also, da habe ich auch ein Bußgeld von 200.000. Ah ja, wichtiger Nachtrag. Jugendmedienschutz in digitalen Welten. Was wir gerade gehört haben, ist, dass er ganz gut funktioniert, der Jugendmedienschutz überall da, wo wir es mit klassischen Medien zu tun haben. Und dass es jetzt das große Fragezeichen oder die großen Fragezeichen gibt bei all dem, was online verfügbar ist. Bevor wir darüber reden, sprechen wir vielleicht doch aber nochmal über die klassischen Medien. Würden Sie sich anschließen, Frau Rausch-Jarolimek, dass wir da gut aufgestellt sind, dass das System so erstmal gut funktioniert für Spiele auf der Konsole, für das, was es im Fernsehen gibt, für Kinofilme?
Ja, da würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Also gerade auch, weil es eben ja insbesondere auch bei Eltern mittlerweile sehr gelernte und bewährte Systeme sind und weil die Standards einfach sehr gut sind, auch immer weiterentwickelt werden und dass Eltern halt wissen, es hat eine Verlässlichkeit. Also wenn da FSK oder USK 12 drauf ist, dann wissen sie, das kann ich meinem Kind in dem Alter auch zu sehen geben oder zu spielen geben. Mhm. Und das ist sicherlich was ganz, ganz Wertvolles. Aber wir haben eben auf der anderen Seite auch das Problem, dass das allein eben überhaupt nicht mehr ausreicht, sondern dass man jetzt eigentlich versuchen muss, diese guten Standards letztlich auch im digitalen Bereich mit zu schaffen und auch da wieder eine Verlässlichkeit und Orientierung für Eltern herzustellen, dass sie auch da wieder genauso sicher sein können und wissen, das ist für mein Kind in dem und dem Alter auch geeignet.
Also, tragen wir in dieser Runde mal zusammen, was wir brauchen, was wir schon haben, was es für Modelle gibt. Herr Heine, wir haben es gerade gehört, da gab es ja kürzlich so ein Maßnahmenpaket in der Kommission Jugendmedienschutz, der Sie angehören, bundesweite Kommission. Und dann haben Sie und die Mitstreiter und Mitstreiter aber gesagt, nee, das canceln wir, das geht so nicht. Das müssen Sie vielleicht noch mal klären. Was war das?
Na, der Gedanke des technischen Jugendmedienschutzes besteht, wie Professor Gottberg ausgeführt hat, in relativ schlichten Vorstellungen, nämlich wir können auf dem Computer einstellen, dieser Computer ist nur für Inhalte, die mit 6 getaggt oder gekennzeichnet sind, ähnlich wie die USK-Kennzeichnung, Und jeder Inhalt im Internet ist dann entsprechend gekennzeichnet und dann kann man nur diese Inhalte tatsächlich auf dem Computer aufrufen und man könnte also sicher sein, das Kind, das jetzt vielleicht gerade 5 oder 6 ist, kann an diesem Computer eben tatsächlich nicht konfrontiert werden mit Gewaltvideos, wie jetzt gerade jüngst also in Halle grasierten. Und dieses System und dieser Gedanke, der ist phänomenal einfach, leider aber in der Umsetzung total schwierig, weil wir eben unterschiedlichste Betriebssysteme haben. Und die eigenen unterschiedlichen Betriebssystemhersteller natürlich auch kein Interesse daran haben, jetzt Jugendschutzprogrammentwickler in ihre tiefsten Geheimnisse einzuweihen und sich da vielleicht auch zu öffnen und zu verraten, wie Android funktioniert und wie iOS funktioniert und wie Windows tatsächlich in den Tiefen funktioniert. Und es ist ja in der Vielzahl der Nutzungen, die wir jetzt bei jedem selbst, der eine hat ein Apple, der andere hat ein Samsung, ja, vielleicht hat man auch noch ein Microsoft-Handy und die Computer selbst, da führt es dazu, dass dieses Jugendschutzprogramm, das wir vor, ich glaube, mag es vielleicht vor 10 Jahren oder 8 Jahren gewesen sein, haben wir es mal anerkannt, ja, und haben gesagt, okay, wir können dieses Jugendschutzprogramm anerkennen. Das hatte zur Folge, dass sich insbesondere die Erotikindustrie mit ihren Internetseiten gekennzeichnet hat. Ja, und auch YouTube nutzt das noch immer sehr gern und hat die 18er-Kennzeichnung. Für alles, ja. Darum können Sie auf YouTube beispielsweise auch Tatorte, die in der Mediathek zeitversetzt nur abrufbar sind, jeden Tag sehen, weil ja der ARD zuständiger Kanalbespieler sagt, ja, ist ja mit 18 gekennzeichnet, ja. Die ARD selbst macht das nicht, taggt ihrer Mediathek nicht. Das führt ja natürlich doch zu ein bisschen Stirnrunzeln bei den Jugendschützern und sagt, tun wir da nicht so, als hätten wir was geschützt, aber in Wirklichkeit funktioniert es gar nicht, weil auch die Runterladequote von diesem Jugendschutzprogramm, das USPROC heißt, ja, Jugendschutzprogramm, doch eher überschaubar ist. Also die reale Aufspielung und Nutzbarkeit auf den Computern ist nicht so dolle. Und dann ist es halt eben tatsächlich, wenn ich das richtig erinnere, ohne Techniker zu sein, für 32 Mbit-Systeme, die 64, die größeren Rechnersysteme passen schon nicht mehr und für die mobile Nutzung funktioniert das auch nicht. Und darum hatten wir halt intensiv diskutiert, auch mit den Entwicklern gesprochen und haben gesagt, ihr müsst was anbieten, was dem Jugendmedienschutzstaatsvertrag entspricht, was aber über alle Systeme ausrollbar ist, sonst können wir es nicht weiter anerkennen. Und dann hatte die liebe Frau Secker mit der USK durch eine Gesetzesänderung dann die undankbare Aufgabe, als freiwillige Selbstkontrolle über die fortbestehende Anerkennung dieses Jugendschutzprogrammes zu entscheiden. Das hat man auch mit viel Aufwand und viel Text uns dann vorgelegt, das Kommission für Jugendmedienschutz. Indes, es hat nicht so ganz überzeugt, sodass wir sagten, das klingt alles sehr plausibel, aber wir glauben jetzt nicht dran, dass die Erwartungshaltung, die die Kommission als jetzt Kontrollinstanz hat, tatsächlich erfüllt wird. Und bevor wir den Menschen vorgaukeln, wir hätten da was und man kann sich darauf verlassen, dass der Jugendschutz funktioniert, wollen wir ehrlich sein und sagen, wir haben jetzt zurzeit nichts. Ihr müsst euch jetzt wirklich selber kümmern, was eure Kinder nutzen und beschäftigt euch damit. Ein Jugendschutzprogramm können wir gegenwärtig nicht anerkennen und haben die Anerkennung eben kritisiert. Und da führen wir gerade Prozesse, wo das Verwaltungsgericht in Berlin zunächst mal im Eilverfahren der Auffassung der USK Recht gab, dass man dieses System durchaus noch weiter nutzen kann, vielleicht nach dem Prinzip besser das als gar nichts, ja, oder vielleicht auch nach dem Prinzip eurer Erwartung, dass das über alle Systeme rollt, über Android, über iOS, über alle Windows-Systeme, die ist überzogen und die steht vielleicht sogar gar nicht im Jugendmedienschutzstaatsvertrag drin. Wir könnten auch systemklassifizierte Jugendschutzprogramme anerkennen, die in der Anwendung vielleicht unterschiedlich werden, aber trotzdem gleich wirksam. Hm.
Also Motto, dann lieber kein System als ein halbgares. Das war dann sozusagen auch Frau Secker Ihr Votum.
Also eine kurze Korrektur, das war die FSM, die dieses Jugendschutzprogramm anerkannt hat, nicht die USK. Auch wenn die USK-Online-Mitglieder natürlich auch das Jugendschutzprogramm von USPROC genutzt haben. Ich möchte vielleicht noch mal ganz kurz zurückkommen zum technischen Jugendmedienschutz allgemein, weil der uns natürlich sehr beschäftigt. Und ich fand auch die Frage von Professor Gottberg, die er jetzt in den Raum geworfen hat, was brauchen wir denn eigentlich im Internet? Brauchen wir eher Orientierung und Information oder brauchen wir ein Verbreitungsbeschränkungsverbot, so wie wir es ja quasi im klassischen Bereich kennen? Sprich, wenn ich in den Mediamarkt oder Saturn gehe, wird mir sozusagen ein bestimmtes Spiel oder ein Film nicht ausgehändigt. Das ist im Internet natürlich viel schwerer umzusetzen. Gleichzeitig muss man sich vor Augen halten, dass der technische Jugendschutz, so wie er jetzt aktuell im Gesetz festgelegt ist, noch immer sehr an klassischen Websites hängt. Also die Idee ist ja eigentlich, die eine Website mit einem Alterskennzeichen zu versehen. Jetzt hat sich das Internet extrem verändert, das brauche ich, glaube ich, hier nicht sagen. Wir haben es mit großen Plattformen zu tun, wir haben es mit Angeboten zu tun, die eine Vielfalt von Inhalten innerhalb eines geschlossenen Systems mehr oder weniger aufweisen. Und da ist die Herausforderung natürlich groß zu sagen, wie bringe ich beispielsweise auf YouTube irgendwie entsprechend altersdifferenzierte Inhalte irgendwie mit rein, die dann auch ausgelesen werden können. Es gibt da schon gute Beispiele aus der Praxis, wie man sowas lösen kann. Wir als USK haben ja auch gesagt, wir kümmern uns natürlich irgendwie nach dem Gesetz um Trägermedien und die Altersfreigabe, aber wir haben auch frühzeitig schon gesehen, 2015, dass das eigentlich nicht reicht, weil gerade im Spielebereich sozusagen auch auf Konsolen natürlich eigentlich jeder Inhalt sich online ständig weiterentwickelt. Das heißt, selbst jetzt, wenn ich mir im Mediamarkt ein Spiel kaufe mit einer USK 12, da gehe ich erstmal, packe ich das sozusagen in meine Konsole und dann ist natürlich so, dass das Erste, was passiert, Online-Updates sind, die dann irgendwie einem ganz anderen, sage ich mal, Jugendmedienschutz unterliegen, als wir das irgendwie im klassischen Bereich kennen. Also sprich, Inhalte verändern sich stetig weiter. Das ist bei Filmen vielleicht noch ein bisschen anders. Bei Computerspielen verändern die sich eigentlich täglich. Das sieht man am Beispiel Fortnite. Nicht immer jugendschutzrelevant, aber zumindest irgendwie auf einer veränderten Basis. Hm. Also da haben wir eine Herausforderung, haben auch gesagt, das müssen wir irgendwie anpacken. Wie können wir Online-Inhalte kennzeichnen? Und wir haben uns dann gemeinsam mit internationalen Partnern auf den Weg gemacht, mit Ratinginstitutionen weltweit ein Altersklassifizierungssystem zu schaffen, ein Selbstklassifizierungssystem zu schaffen, wie wir möglichst viele Inhalte kennzeichnen können, auch im Online-Bereich. Das ist eine Riesenherausforderung, gemeinsam da auch Standards zu setzen. Das ist uns aber gelungen. Und was ganz wichtig ist bei solchen Systemen, ist auch, dass man das als an Plattformen ansetzt oder andockt. Weil nur über die Plattformen, wo die Inhalte ja sozusagen eingespielt werden, da komme ich dann irgendwie auch zu einer Altersklassifizierung. Und so haben wir jetzt mittlerweile den Google Play Store als Partner gewonnen, Nintendo eShop mit dabei, Microsoft Store, Oculus Store für VR. Und es fehlen aber noch einige, das wurde ja heute auch schon gesagt. Der Apple Store weigert sich bislang, hat sein eigenes System, verwirrt natürlich Eltern, weil es andere Altersfreigaben oder Alterskennzeichnungen sind, als wir die in Deutschland kennen. Also ich glaube, da gibt es schon positive Beispiele, aber da müssen wir auf jeden Fall noch weitermachen.
Dann lassen wir uns gleich mal dabei bleiben. Sie haben es gerade angesprochen. Also eigentlich funktioniert es bei den Online-Angeboten nur, wenn die Unternehmen mitmachen. Jetzt hat Herr Heine gesagt, YouTube labelt alles mit 18. Die Pornoanbieter haben vor ein paar Jahren dann auch gesagt, da machen wir mal sicherheitshalber das Label rauf, nur für Erwachsene. Andere machen überhaupt nicht mit. Welches Interesse, Professor von Gottberg, hat denn eigentlich die anbietende Industrie zu sagen, da machen wir mit? Offenbar gibt es einige, die bisher kein Interesse und keine Notwendigkeit sehen.
Also so ein bisschen hängt das damit zusammen, dass Apple eben aus Amerika kommt, genau wie Amazon beispielsweise, und man da eben, was Jugendschutzdinge angeht, ein ganz anderes Verhältnis hat. Also Gewalt ist zum Beispiel überhaupt kein Problem. In der Sexualität ist man da viel, viel ängstlicher. Das ist ein ganz, ganz anderes System. Ich glaube, das Einzige, was letztlich nutzt, sind wahrscheinlich nicht die Gesetze. Das ist natürlich, wenn ein Gesetz da ist und ich kann das jetzt gegenüber Fernsehsendern beispielsweise durchsetzen, ist eben natürlich die Bereitschaft, dem zu folgen, ziemlich groß. Aber ich setze auf die Dauer, auf das, was man so Compliance nennt, ja, darauf, dass Unternehmen heute doch sehr stark auch in die Verantwortung genommen werden, dass wir nicht einfach nur alles kaufen, wenn es billig ist, sondern wie beispielsweise jetzt im Flugbereich, das haben Sie in vielen anderen Dingen auch, CO2 und so weiter, dass man über Nachhaltigkeit nachdenkt. Also ich habe an der Uni mache ich ein Seminar Marketing, ja, und während früher immer die Frage im Vordergrund stand, wie machen wir die Werbung so, dass das Produkt sich entsprechend gut verkauft, ist heute die erste Frage, ist das Unternehmen denn nachhaltig? Ja? Und dann hat man gemerkt, dass die Unternehmen inzwischen alle behaupten, sie seien nachhaltig. Und jetzt gibt es den Begriff Greenwashing. Dann merkt man, es ist manchmal einfach nur ein Marketing-Gag. Wenn man also dahinter schaut, ja, dann ist da nichts und so weiter. Ich glaube, da ist eine Entwicklung da, dass wir allmählich in der Phase sind, wo sozusagen der Kapitalismus in eine Form der Ethik zumindest mündet, weil man einfach weiß, ich werde mein Produkt nicht mehr los, wenn ich nicht bestimmte Mindeststandards einhalte. Das heißt, ich glaube, früher oder später wird möglicherweise auch Jugendschutz zum Instrument des Marketings und man kann sich dem nicht mehr verweigern. Wenn wir natürlich jetzt Eltern haben, die beispielsweise sorgsam sind und einfach mal sagen, wir nehmen einfach iTunes nicht mehr oder Apple-Produkte, weil da es entsprechende Schutzfunktionen gibt. Mal angenommen, das noch lange nicht, aber mal angenommen, das wäre so. Also ich will nicht sagen, der Verbraucher hat natürlich letztlich eine ganze Menge Macht, ja. Aber bis dahin müssen wir motivieren. Also zum Beispiel Netflix ist bei der FSM Mitglied geworden, weil es über die Serie Tote Mädchen lügen nicht, ja, zu ziemlicher Presseresonanz gekommen ist und man darüber diskutiert hat, ob denn sowas nicht Selbstmord unterstützend ist. Und da waren plötzlich Gespräche, die vorher im Sande verlaufen sind, relativ hilfreich.
Bleiben wir mal bei den Instrumenten. Als Frau Secker gerade interveniert hat und gesagt, nee, das war nicht unsere freiwillige Selbstkontrolle, das war eine andere freiwillige Selbstkontrolle. Also es gibt Ihre freiwillige Selbstkontrolle. Sie checken, glaube ich, so knapp 2000 Konsolenspiele im Jahr. Oder wie viel sind es so Prüfaufträge?
Im Jahr 2018 waren es 1770. Und ja. Demgegenüber steht ungefähr 2,5 Millionen Apps und Online-Spiele in den ganzen Stores.
Online. Also Sie überprüfen sozusagen den einen Tropfen auf dem heißen Stein, weil das ist sozusagen
klassisch,
Ihre Aufgabe.
Klassisch, ja.
Okay, also es gibt diese freiwillige Selbstkontrolle Konsolenspiele, dann hatten wir vorhin auf der schönen Übersicht freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen, Multimedia.
Ja, und FSK, die Filme, ja. Ja.
Um das am Rande vielleicht auch mal zu klären, Herr Heine, wenn wir jetzt Fragen Vereinheitlichung, Vereinfachen, Herr von Gottberg hat gesagt, wir haben die Bund- und Ländergesetze, das mit den freiwilligen Selbstkontrollen, das muss so bleiben mit der Aufteilung?
Ja, muss gar nichts bleiben, aber es ist ja nur gewachsen. Ja, und wir haben jetzt das Problem, dass im Internet nun alles das zusammenwächst, was früher eben differenziert war. Ja, die USK hat sich bewährt mit ihren Alterskennzeichnungen, wenn es darum ging, Spiele zu klassifizieren. Die FSK hat sich im Bereich der Kinofilme den Namen verdient gemacht. Die Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia, die FSM, die hat sich natürlich in den Anfängen des Internets entwickelt. Wenn man sagt, oh, das ist ganz was Neues, brauchen wir auch eine freiwillige Selbstkontrolle. Mhm. Und zwischenzeitlich haben sich auch die klassischen USK und FSK auch natürlich für den Online-Bereich anerkennen lassen von der Kommission für Jugendmedienschutz. Also es gibt da schon auch einen Wettbewerb. Letztlich sind die Selbstkontrollen ja nichts anderes als Vereinigungen, wo Unternehmen sich zusammentun, um einen bestimmten Gesetzeszweck zu erfüllen. Und da ist es nachher nicht, denke ich, Sache des Gesetzgebers zu sagen, so und so soll es sein, sondern da gibt es, der Wettbewerb ist ein bisschen eröffnet. Ich hoffe, man findet sich gut zusammen und jeder muss da, Frau Secker ist auch mittendrin, schauen, wie man sich behauptet. Ich gebe zu, mir selbst als KJM-Mitglied jetzt, dass der Fauxpas passiert ist, dass ich die FSM, die tatsächlich das Jugendschutzprogramm anerkannt hat, mit der USK gleichsetze, das sieht für einen, der nun als Fachmann sich nicht richtig auskennt, für Sie schon gleich ganz unübersichtlich aus. Aber es ist alles so, wie es gewachsen ist, erklärbar. Ob es so bleibt, muss man schauen. Aber ich denke, da sollte kein gesetzgeberischer Druck drauf kommen, sondern das müssen die Unternehmen für sich entscheiden und mit den Geschäftsführern gemeinsam überlegen, was ist. Ja, und zur Frage System föderal, ich muss einfach nochmal eine Lanze für das föderale System brechen. Denn auch wenn Professor Gottberg sagt, da müssen 16 Ministerpräsidenten sich verständigen über so einen Jugendmedienschutzstaatsvertrag und vielleicht schert ein Land aus, Frau Rauscher-Rudimek kann ja mal erzählen, wie lange man jetzt auf Bundesebene, da ist ja nur bloß ein Parlament zuständig, an der Novelle eines Jugendschutzgesetzes arbeitet.
Ja, ich glaube, das letzte Bundesgesetz zum Thema Jugendmedienschutz stammt aus dem Jahr 2003. Ich glaube, da war das Smartphone noch nicht erfunden. Jetzt hat Frau Giffey, die Bundesfamilienministerin, versprochen, bis 31. Dezember kriegen wir die Novelle. A, wie weit ist die Novelle? Warum hat es 16 Jahre gedauert? Und C, was wird drinstehen, jetzt im Ernst? Und was wird diese Gesetzesnovelle dann zeitgemäß adäquat regeln?
Ja, also die Novelle bis zum 31. Dezember zu bekommen, das ist leider nicht realistisch, weil auch parlamentarische Verfahren natürlich Zeit brauchen. Das hat sie so auch nicht gesagt, da muss ich ein bisschen korrigieren. Sie hat gesagt, dass der Bund etwas vorlegen wird, bis zum Ende diesen Jahres. Und auch wenn keine Abstimmungen mit anderen Ländern notwendig sind an der Stelle, ist es halt trotzdem ein parlamentarisches Verfahren mit EU-Notifizierung und so weiter, weshalb sich sowas auch auf alle Fälle noch, nachdem etwas vorgelegt wurde und das Verfahren angestoßen wurde, ein Jahr hinziehen wird. Das ist halt der normale Gang in der Gesetzgebung. Auch wenn es ein Bundesgesetz ist, haben wir, und das hat Hajo von Gottberg ja schon sehr schön erörtert, natürlich sehr, sehr viele Schnittmengen zu Länderzuständigkeiten. Und das genau ist eben auch der Grund dafür, weshalb es nicht ganz so einfach ist, wie Herr Heine das jetzt gerade darstellen wollte, als Bundesgesetz, sondern es muss eben in enger Abstimmung auch entsprechend mit den Ländern und mit allen Ländern passieren. Weil was uns an der Stelle eben auch ganz wichtig ist, ist, dass man da einen Konsens findet und sich die Zuständigkeiten entsprechend am Ende nicht überschneiden, sondern ganz klar ist, wo ist Bundesaufsicht tätig und wo ist die Aufsicht der Länder. Und in diesem Abstimmungsprozess sind wir jetzt auch schon seit einigen Monaten, auch sehr regelmäßig, sehr eng, auch auf Leitungsebene. Und da wird eben unter anderem dann nochmal geklärt, was ist denn zu regeln, was ist neu, was ist bisher weder über den Jugendmedienschutzstaatsvertrag noch über das Jugendschutzgesetz abgedeckt. Und da sind wir vor allem im Bereich der Interaktions- und Kommunikationsrisiken. Und da sehe ich auch ein bisschen anders, als du eingangs erwähntest, Hajo, reicht es nicht, wenn wir Empfehlungen geben zukünftig?
Können Sie, Entschuldigung, dass ich da reingrätsche, aber können Sie das mal plastisch machen, welche Kommunikations- und Interaktionsrisiken da zum Beispiel gemeint sind?
Genau, also das, deswegen, das kann man nicht über Empfehlungen, denken wir, regeln, sondern da muss ganz klar geschützt werden, wenn Kinder im Netz unterwegs sind und in Chats und Foren insbesondere sexuell belästigt werden, dann kann man das nicht über Empfehlungen machen, sondern dann muss klar sein, der Anbieter eines solchen Chats, eines solchen Forums ist dafür verantwortlich, das Kind an der Stelle zu schützen, wenn er weiß, dass sich dort Kinder bewegen und dass Kinder dort angesprochen werden können. Und das ist eben tatsächlich ein Bereich, der bisher gesetzlich überhaupt nicht erfasst ist und wo entsprechend keine Aufsicht auch tätig wird. Und da müssen wir ansetzen und das ist unter anderem eben ein Bereich, der sich im novellierten Jugendschutzgesetz dann auch wiederfindet.
Also da sind wir uns auch komplett einig. Ja. Es geht mir um andere Dinge. Es geht quasi um die
klassischen Inhalte, genau, die Inhalte, die
bewertet werden müssen und so weiter. Also das bei solchen Dingen, finde ich, müssen gesetzliche Regelungen her. Und da muss es auch eine Pflicht geben. Weil hier geht es ja auch zum Teil um Leib und Leben. Ja.
Genau.
Priorität der Persönlichkeit. Mhm. Genau. Das kann man nicht einfach irgendwelchen Empfehlungen hinterlassen.
Genau. Also da haben wir quasi einen Kern, der geschützt werden muss, auf jeden Fall. Und in anderen Bereichen, und das sehen wir aber eben auch, also die Konfrontation mit ungeeigneten Inhalten ist immer weniger das Problem am Ende, sondern es ist vielmehr eben das Problem, dass Kinder tatsächlich belästigt werden und dass das quasi vom Online-Bereich in den Offline-Bereich auch mit übergeht. Und da brauchen wir eben diesen Schutz an der Stelle.
Also man könnte auch mit Differenzierung nachdenken, ganz kurz nur, man könnte ja zum Beispiel sagen, die unzulässigen Sendungen oder die unzulässigen Inhalte, die bleiben eben rechtlich verboten und da konzentriert man sich drauf. Ja. Aber wenn es dann um die Frage 16 oder 12 geht, wo man sowieso nichts dran machen kann, da sollte man vielleicht oder könnte man vielleicht über Empfehlungen arbeiten. Man könnte es auch kombinieren. Mhm. Ich glaube, also wenn Sie zum Beispiel heute, wenn Sie Kinder haben und die gehen ins Kino, die sind 15, und dann nehmen Sie Ihren kleinen Bruder mit, der ist keine 12, dann ist die erste Frage, ist in der Film, was hat der für eine FSK-Freigabe? Das heißt, diese FSK-Freigabe, das hat Isabel ja auch sehr gut dargestellt, diese FSK-Freigabe ist kulturell eingeführt bei den Leuten und es ist völlig normal bei Jugendlichen, die jetzt auch nicht mehr irgendwie zeigen müssen, dass sie erwachsen sind und dann in 16er-Filme gehen. Also meine Tochter war neulich mal in Annabelle versehentlich, die sagte, sie hätte 3 Nächte nicht geschlafen. Also da gibt es auch so einen Selbstschutz. Ja. Mhm. Deshalb glaube ich, dass eine Empfehlung auf jeden Fall ein Weg wäre, um aus dieser Bredouille herauszukommen. Dass man das koppeln kann am Anfang, ist klar. Und dann guckt man mal, wie die Leute es hinterher tatsächlich wahrnehmen. Hm.
Also das wird drinstehen in der Gesetzesnovelle. Was noch?
Genau, das ist der eine Bereich. Dann wird es darum gehen, dass man die Anbieter stärker in die Pflicht nimmt, die sich bisher, die zwar am deutschen Markt sehr aktiv sind und sehr viele Nutzer haben, aber bisher über die Aufsicht auch nicht mit erfasst werden. Also das sind insbesondere die Global Player wie Google und Facebook, Instagram. Und dass man da einfach auch wieder für quasi ein gerechteres System sorgt, in dem Sinne, dass man sagt, die Unternehmen, die sich hier für einen funktionierenden Jugendschutz engagieren, die zum Beispiel sich den Selbstkontrollen anschließen, die wir hier haben, dass die entsprechend auch nicht mehr in einem Nachteil am Ende des Tages sind, weil die anderen machen, was sie wollen und ihre Dinge an den Markt bringen und niemand letztlich über Sanktionen wie zum Beispiel Bußgelder, was du vorhin auch schon angesprochen hattest, gegen sie vorgeht, wenn sie gegen die bestehenden Gesetze verstoßen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Bereich, wo man auch einfach an der Stelle momentan tatsächlich die Selbstkontrollen ein Stück weit schwächt, weil sie immer mehr in der Pflicht sind, Unternehmen zu überzeugen, überhaupt Mitglied zu werden und sich zu engagieren, weil man einfach dieses Ungleichgewicht hat.
Äh, Könnte das, Frau Secker, wir kommen schon noch mal auf den Gesetzesentwurf zu sprechen und auch darauf, wann er dann fertig ist. Frau Secker, könnte das Letztgenannte etwas sein, tatsächlich, das hilft, dass man sozusagen auch noch mehr Unternehmen, mehr Global Player irgendwie dazu bekommt, sich an Regeln hier zu halten und an die Einhaltung von Regeln?
Definitiv. Also ich glaube, eine Stärkung der Selbstkontrollen, so wie das ja auch der Bund jetzt plant, ist was, was wir uns auf jeden Fall vornehmen sollten. Als USK engagieren wir uns natürlich auch, nicht nur in Deutschland ansässige Unternehmen irgendwie für den Jugendschutz zu gewinnen, sondern auch welche, die im Ausland sitzen. Aber es müssen natürlich für alle dieselben Spielregeln gelten. Und ich muss auch entsprechend mit einem Privilegierungs- und Sanktionierungskatalog arbeiten und dann auch eine Aufsicht vielleicht stärken, die dann irgendwie auch durchgreifen kann in dem Sinn und Verfahren auch zu Ende führen kann. Ich möchte noch auf einen Punkt eingehen, nämlich die Interaktions- und Kommunikationsrisiken, die ja gerade von Isabel genannt wurden, die ein ganz wichtiger Punkt sind, denen wir auch begegnen müssen. Also da geht es um Phänomene wie Cyber-Grooming oder Cyber-Mobbing oder ähnliche Geschichten. Auch Datenschutzaspekte spielen da manchmal mit rein, Souveränität über die Daten von Kindern und Jugendlichen. Ich glaube auch, wir müssen uns da ehrlich machen in dem Sinn, dass wir auch sagen, was kann eigentlich ein Alterskennzeichen leisten? So. Also ich glaube, es geht trotzdem beim Jugendmedienschutz immer noch darum, erstmal den Content zu beurteilen, also sprich den Inhalt. Und wir haben ja vorher schon schön unser Schutzprinzip gehört, nämlich die Entwicklungsbeeinträchtigung von Kindern und Jugendlichen, die sich vor allem im Kontext der Inhaltsrisiken abspielen. Und da ist es für Eltern, und da möchte ich so ein bisschen widersprechen, schon noch ein großes Thema, wie viel Gewalt oder was mit welchen Inhalten wird denn mein Kind in einem bestimmten Spiel oder einem Film konfrontiert. Gleichzeitig ist es natürlich auch wichtig, den Kontext abzusichern, also sprich das, was sich im Kontext von Medieninhalten abspielt. Und da geht es beispielsweise um Chats, wo ich dann natürlich irgendwie überlegen muss, wie kann ich Anbieter dazu bringen, auch Meldemöglichkeiten beispielsweise einzuführen, dass eben solche Dinge nicht passieren, dass man dann aber auch gleichzeitig ein gutes Strafrecht hat, das man jetzt ja auch schon im Bereich Cybergrooming nochmal verstärkt hat, wo man dann auch irgendwie entsprechend mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitet. Das passiert zumindest, was ich für die USK Online-Mitglieder sagen kann, schon sehr gut. Wenn da Fälle auftreten, dann werden sie unserer Selbstkontrolle gemeldet. Dann treten wir direkt an die Strafverfolgungsbehörden ran, beziehungsweise auch umgekehrt, wenn eine Strafverfolgungsbehörde uns was meldet, agiert der Anbieter relativ schnell. Und solche Spielregeln müssen natürlich auch für alle gelten. Hm. Das ist ganz wichtig. Aber diese Vermischung zwischen Content und Kontext, die würde ich für schwierig befinden, weil es Eltern aus unserer Sicht nicht unbedingt mehr Orientierung schenkt, wenn ein Spiel wie Candy Crush gleich mit einer 18 bewertet ist und Call of Duty genauso. Also das wäre, glaube ich, im Sinne der Orientierung nicht unbedingt der richtige Ansatz.
Also Stichwort Orientierung für die Eltern, Herr Heine. Ist das auch d'accord unter den Kolleginnen und Kollegen, auch unter denen, die sehr viel mit Jugendlichen zu tun haben, unter den Medienpädagogen, dass Eltern künftig neben 12, 14, 16, 18 auch noch eine Reihe von zusätzlichen Klassifizierungen an die Hand bekommen müssen, die sozusagen die unterschiedlichen Risiken definieren?
Also ich glaube, so diffizil wollen das die Eltern gar nicht haben. Die wollen eine Alterskennzeichnung haben, die für ihr Kind passt und dann ist gut. Mehr kann man von Eltern, die jetzt auch den ganzen Tag arbeiten gehen und vielleicht noch zwei Kinder zu betreuen, aber auch nicht erwarten. Und das muss jetzt der Staat und die Gesellschaft leisten. Das ist aus meiner Sicht die Erwartungshaltung von Eltern. Und natürlich müssen wir den Eltern Hilfestellung geben beim Wissen, Erwerb um diese Möglichkeiten und dann sind wir da, denke ich, auf einem ganz guten Weg. Die hehren Ansätze eines Chatrooms, der tatsächlich dann sofort eingreift, wenn irgendwas mit sexueller Belästigung passiert, die sind ja sehr anspruchsvoll und ehrenwert, aber wir haben das ja nun schon lange durch. Qualitätsmerkmal für Chatrooms, die da im deutschen Markt mal aktiv waren, ja, wie hießen die, V-Com, ich kenne sie schon gar nicht mehr, früher mal, die haben sich durch Moderation tatsächlich hervorgetan und als Qualitätsmerkmal das Ganze herausgestellt, na, da pleite jetzt. Ja, man wird es versuchen können, ja, aber ich glaube nicht, dass man wirklich intensiv genutzte Chatforen so kontrollieren kann, dass man da kurzfristig reagiert. Man kann nicht agieren, man kann nur noch reagieren. Also da bin ich skeptisch, bin ich auch auf den Gesetzentwurf gespannt, der da im Bundesministerium erarbeitet wird, die Möglichkeit, mit den großen Playern, und die sind die meistgenutzten, und um die geht es uns erstmal. Ja. Es geht um Apple, es geht um Google, es geht um die Stores und es geht um die Inhalte, mit denen zu sprechen und zu überlegen, welche Möglichkeiten neben diesem Jugendschutzprogramm, das über alles funktionieren soll, bietet ihr denn an? Die sind manchmal auch gar nicht schlecht. Ja, da sind die Unternehmen auch durchaus gesprächsbereit. Das AJAX-System, was gerade angesprochen worden ist, wo man eben die unterschiedlichen Wertmaßstäbe wahrscheinlich für gleiche Inhalte in Amerika anders bewertet, ein bisschen als bei uns, weil Hajo Gottberg hat es ja auch gesagt, da ist vielleicht die nackte Brust gleich absolut tabu, während bei uns das jetzt nicht so dramatisch ist. Ja. Die müssen wir weiterentwickeln. Da sind wir auch dankbar, dass das tatsächlich auf der freiwilligen Selbstkontrolle passiert. Und mit den anderen bleiben wir in Gesprächen. Und ich glaube schon, dass dieser Compliance-Ansatz, dass man sagt, wir bieten tatsächlich differenziert in unseren Stores Nutzungsmöglichkeiten, Applikationen an, die altersgerecht bewertet sind. Und die Eltern müssen dann in der Lage sein, diese Voreinstellungstechnologie beim Android-System und auch beim iOS-System zu kennen, insbesondere vielleicht auch die Bezahlfunktion auszuschalten. Die meisten machen das schon, ganz gravierende Beispiele, wo Kinder jetzt Zahlaktionen ausgelöst haben, sind mir jetzt auch nicht bekannt. Aber all das muss man den Eltern an die Hand geben. Wie funktionieren die meistgenutzten Hardwares? Welche Software-Einstellungen muss man tun, damit das Kind einigermaßen sicher mit diesem Gerät dann auch unterwegs sein kann? Denn die meisten haben nicht die Kraft, den Handywunsch der Kinder bis zum 14. Lebensjahr abzulehnen.
Bevor wir hier weiter auf die Industrie einkloppen, ich würde gleich nochmal nach einem Positivbeispiel fragen, von dem ich gehört habe. Aber Heine, weil Sie Handreichungen für die Eltern erwähnen, ich glaube, man kann hier ruhig, das darf man, glaube ich, ruhig mal ganz stolz sagen, es gibt von der Medienanstalt Sachsen-Anhalt das Internet-ABC. Ich glaube, das ist genau sowas, was sozusagen auch Eltern eine Orientierung gibt und mit den Kindern gemeinsam sich auf den Weg machen kann. Vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen, weil ich finde es faszinierend.
Also das Internet-ABC ist eher so ein Angebot für die didaktische Verarbeitung vom Internetthemen in den Grundschulen. Das haben wir jetzt gemeinsam als Landesmedienanstalten, gibt es dieses Internet-ABC-Angebot in Nordrhein-Westfalen federführend entwickelt, von uns allen finanziert, das nutzbar ist für die Grundschulen. Und wir haben es jetzt in Kooperation mit dem Bildungsministerium an 10 Pilotschulen tatsächlich ausgerollt, haben geschaut, dass wir die Lehrer fortbilden, dass wir Elternabende machen, Elternabende mit den Kindern und versuchen, das ein bisschen in den Bildungsalltag tatsächlich zu implementieren. Inwieweit da jetzt ganz konkret der Einstellungsmodus von Handys thematisiert wird, das wage ich eher mal zu bezweifeln. Es wird sicherlich ein Randthema sein, aber für solche Informationsangebote halten wir unser Medienkompetenzzentrum vor und da sind auch unsere Medienpädagogen bei Elternabenden, die tatsächlich zu diesem Thema dann auch ausgerichtet werden können, unterwegs und können die Eltern erreichen. Und natürlich kann man sich auch auf den Anbieterseiten informieren. Und wir versuchen es auch immer sehr transparent auch darzustellen, dass man da schauen kann, wenn ich jetzt ein neues Handy kaufe, wie muss ich es denn einstellen und wie muss ich es konfigurieren?
Danke für den Einschub. Und ich habe gerade gesagt, wollen wir nicht einfach nur draufhauen auf die Industrie und über die Verweigerer sprechen. Ich glaube, es gibt dieses Nintendo Switch-Beispiel, die wirklich mit einem guten Jugendschutztool daherkommt und die auch niemand gezwungen hat dazu, glaube ich. Sie kennen das,
Professor? Ja, ich habe da persönliche Erfahrung mit, weil ich hatte mal den PIN vergessen für meinen Sohn, ja, und dann konnte der nur noch Spiele ohne Altersbeschränkung spielen und es war sehr, sehr schwierig, das wieder zurückzusetzen.
Also ich glaube, die Nintendo Switch ist ein ganz tolles Beispiel, wie Jugendschutzsysteme auch funktionieren können. Und tatsächlich ist es ja so, dass die Selbstkontrollen, die anerkannten Selbstkontrollen seit 2016 auch eben Jugendschutzprogramme für geschlossene Systeme, also quasi nicht im offenen Netz, sondern eben auf geschlossenen Plattformen oder für geschlossene Systeme auch anerkennen können. Und die USK hat gemeinsam mit Nintendo diesen Anerkennungsprozess gemacht. Und Nintendo hat ein System, wo es über eine App beispielsweise, eine Eltern-App, die Konsole auch gesteuert werden kann, wo altersdifferenziert die Inhalte ausgespielt werden können, aber wo Eltern auch darüber hinaus beispielsweise Spielzeiten kontrollieren können oder eben auch die Chat-Funktion an- oder ausschalten können, sich quasi auch Einstellungsmöglichkeiten geben lassen können, wie sie In-App-Käufe kontrollieren. Also das ist ein tolles Beispiel, wie Jugendschutz funktionieren kann. Und Nintendo hat das auch ganz intensiv beworben und hat ein ganz schönes YouTube-Video dazu gemacht, das Eltern auch sehr sag ich mal, anschaulich erklärt, wie funktioniert das denn, und dazu ermutigt, auch das zu nutzen. Und ich glaube, bei solchen Ansätzen sieht man auch wieder, wie wichtig es ist, dass wir in Deutschland auch die Hürden, was die Anerkennung von solchen Systemen anbelangt, auch, sage ich mal, niedrigschwellig ansetzen. Weil gerade für internationale Unternehmen, die ein Jugendschutzsystem haben, beispielsweise hat auch Microsoft tolle Parental Controls oder Sony hat Parental Controls, aber für die stellt sich natürlich immer die Frage, lohnt es sich, in Deutschland solche Systeme anerkennen zu lassen, und wie groß sind da die Hürden, wie lange ist so ein Prozess, und da arbeiten wir als Selbstkontrolle sehr stark dran, auch andere Anbieter dazu zu ermutigen, solche Systeme vorzulegen, aber wie gesagt, da braucht es auch eben eine gewisse Flexibilität, damit da ein Stück weit auch was vorangeht. Hm.
Und wenn Sie die internationale Dimension ansprechen, Professor von Gottberg hat es vorhin gesagt, ich glaube, die Niederländer haben ihre freiwillige Selbstkontrolle sogar abgeschafft vor ein paar Jahren. Aber die Niederländer haben dafür ein System entwickelt, man könnte fast sagen, ein Algorithmus oder ein Fragebogensystem, mit dem die sehr zufrieden sind und wo manche in Deutschland sagen, das ist eigentlich ein sehr interessantes Modell. Vielleicht können Sie es, Professor von Gottberg, noch mal ein bisschen detaillierter ausführen, dass wir auch darüber mal sprechen können, was uns dieses niederländische Modell denn zu sagen hat.
Also dahinter steht, die hatten keine Selbstkontrolle vorher. Sie hatten eine Institution, die niederländische Filmköring. Die war im Endeffekt so aufgebaut wie die FSK, nur sie war beim Kultusministerium untergebracht. Ja, die war also im Grunde staatlich, wenn man so will. Also die Prüfer nicht, aber der ganze Laden war im Ministerium organisiert. Dann waren viele Niederländer der Meinung, das sei doch Zensur. Und man wollte eben auch DVD dazu holen, das Fernsehsystem dazu holen, was in den Niederlanden viel komplizierter ist als bei uns. Ich habe es auch noch nicht verstanden, so hundertprozentig. Und dann hat man die NICAM aufgebaut. Denn die Idee war, dass der Staat zunächst mal das Ganze finanziert. Und es wurde im Grunde ein fragenbogengestütztes System aufgebaut. Das heißt, jeder Anbieter, der einen Film beispielsweise ins Fernsehen bringt, muss den Film anschauen und dabei bestimmte Fragen beantworten aus einem bestimmten Fragebogenkatalog. Und wenn er das gemacht hat und der Film vorbei ist, dann kann er das Ganze zu NICAM schicken. Also die machen das dezentral, die machen das quasi in den Unternehmen. Die sind auch speziell dafür geschult. Und dann schicken die das zu NICAM und dann gibt der Computer quasi sozusagen ein Ergebnis heraus und dieses Ergebnis ist dann verbindlich. Ja, das hat eben natürlich den Vorteil, dass man diese ganzen 1000 Prüfungen in der FSK, der USK oder sowas nicht mehr braucht, sondern man kann das dezentralisieren. Und wenn das Ergebnis vernünftig ist, dann kann man auch damit leben. Nun muss man sagen, das ist in den Niederlanden auch ein bisschen einfacher, weil einfach zum Beispiel im Fernsehbereich, den ich besonders gut kenne, da ist natürlich der finanzielle Druck in den Niederlanden bei 8 Millionen Einwohnern oder Zuschauern.
Das 15, dann 15
Millionen, Millionen, also 8 Millionen Zuschauer, ja. Fernsehzuschauer, weil ja die Babys noch nicht gucken. Und ist das natürlich einfacher, weil der finanzielle Druck ein anderer ist. Bei uns ist natürlich die Frage, ob ein Film bei RTL um 20 Uhr oder um 22 Uhr läuft, das entscheidet unter Umständen einen Unterschied von 1 Million Euro unter Umständen, ja, weil einfach die Zuschauerquote um 22 Uhr geringer ist. Und da ist natürlich, können Sie sich vorstellen, der Druck auf solche Institutionen größer und die Neigung, mal eine Frage so zu beantworten, dass das Ganze vielleicht lockerer durchgeht, ja, ist dann natürlich größer. Also deshalb weiß ich nicht so genau, ob das so ohne weiteres auf Deutschland zu übertragen ist. Und ich fühle mich ehrlich gesagt mit unseren Ausschüssen immer noch relativ wohl.
Frau Rosch, Jarolimek, Sie haben nachdenklich auch geguckt beim Thema Niederlande, so mal ganz sachlich und objektiv drauf geschaut auf dieses Modell.
Ja, nicht nachdenklich, aber man muss, glaube ich, das immer so ein bisschen abgestuft sehen. Also es gibt sicherlich einen Bereich, in dem solche rein technischen Verfahren auch sehr gut funktionieren und wo es auch unkritisch ist, auch wenn da vielleicht wirklich mal was durchrutscht. Aber es gibt trotz allem immer noch den Bereich, in dem es ganz wichtig ist, dass man verlässliche Prüfverfahren auch hat und dass eben insbesondere auch Eltern und aber natürlich auch die Kinder sich darauf verlassen können, dass sie bestimmte Dinge dann eben zu bestimmten Sendezeiten zum Beispiel nicht zu sehen bekommen oder es einen technischen Schutz gibt, der vorgeschaltet ist, damit sie nicht ohne weiteres auch durch einen blöden Zufall darauf zugreifen können. Da muss man, finde ich, sehr differenzieren.
Das knüpft an die provokante These von Professor von Gottberg, ob wir mit der ganzen Jugendmedienschutzgesetzgebung versuchen, etwas zu kontrollieren und zu reglementieren, was man schlechterdings eigentlich gar nicht reglementieren und kontrollieren kann. Nämlich kurz gesagt, das Netz, Herr Heine, stoßen Sie manchmal auch auf so eine Grundhaltung, auf so einen Fatalismus, dass man sagt, hey, wie wollen wir das denn bitte kontrollieren? Gestern hat jemand gesagt, wie wollen wir denn den Pudding an die Wand nageln? Ja, und was antworten Sie in den Fällen?
Ja, ich gebe ja selbstkritisch zu, dass ich da manchmal auch das Gefühl habe, man versucht da einen Pudding an die Wand zu nageln. Aber wir machen es trotzdem weiter, weil es einfach auch sein muss. Ja, es alles andere wäre jetzt die Kapitulation und die Verantwortung für Jugendmedienschutz, für Jugendschutz jetzt vollständig auf die Eltern zu übertragen, was ja das Ergebnis wäre, ist also aus gesellschaftspolitischer Sicht ja nicht tragbar. Also wir müssen beides haben, wir müssen aufgeklärte Eltern haben, dafür müssen wir Beiträge leisten als Gesellschaft und wir brauchen natürlich auch ein repressives System, was Verstöße bestraft. Das ist nun mal die alte Erfahrung, wenn das nicht wehtut, dann kümmert sich keiner um Regeln. Und die müssen wehtun. Und man kann ja auch die großen Player ausmachen, ich habe es ja vorhin gesagt, die Relevanten muss man beobachten, die lassen sich dann auch wachsen in Verantwortung mit ihrer Größe und müssen sich dann auch eben der Kontrolldichte stellen. Und wenn andere nachschießen und auch wachsen, dann wachsen mit ihnen, mit der Reichweite und mit der Nutzerzahl auch deren Verantwortung und sie geraten in den Fokus der Aufsicht. Und da kann man mit denen schon sprechen. Also ich glaube, es ist keine Sisyphus-Arbeit, ein bisschen rollt der Stein immer wieder runter, aber er bleibt doch immer ein bisschen weiter oben liegen. Wir werden niemals oben auf dem Berg ankommen, das ist ganz klar. Es gibt immer Grauzonen, aber wenn man sagt, wir haben 80% des Internet-Traffics doch so, dass der sicher ist, dann ist es gut. Und die deutschen Anbieter, das zeigt ja auch unsere Arbeit, die sind ja auch in der Regel beanstandungsfrei. Ja. Wir haben es jetzt mit den großen Plattformen zu tun und die AVMD-Richtlinie der Europäischen Union ist ja vorhin auch kurz angesprochen worden. Es ist ja auch ein gesamteuropäisches Anliegen, dass man Jugendmedienschutz dann mit möglichst gleichen Standards...
Können Sie das nochmal ausführen? Da hat Herr von Gottberg ja vorhin schon versprochen, dass Sie uns dazu sicherlich noch was erzählen können. Weil tatsächlich ist das ja eine der Fragen. Kann man bestimmte Themen nicht eigentlich heutzutage nur gesamteuropäisch oder bei der EU gemeinsam angehen? Also die AVM, audiovisuelle Medienregelung Europa. Worum geht es da und welche Hoffnungen, welche Chancen sind damit verbunden?
Naja, es geht einfach darum, einheitliche Spielregeln im Prinzip fürs Internet zu schaffen, sicherlich auch für Radio und für Fernsehen noch besonders, die den globalisierten Unternehmen auch einfachere Ausrollmöglichkeiten für Geschäftsideen eröffnen, andererseits allerdings auch einheitlichere Standards bei den Mindeststandards für den Jugendmedienschutz. Und da ist es so, dass wir in Deutschland schon relativ hohen Standard haben und das, was die AVMD jetzt im Bereich Jugendmedienschutz festlegt, ist ein guter Ansatz, aber ich glaube, er hat nicht ganz das Niveau, was wir in Deutschland tatsächlich fahren. Also es gibt da Vorschläge für Gewalt und für Alkoholwerbung und alles Mögliche, was wir aber auch schon durchaus kennen. Aber der Vorteil ist halt eben, dass dann es verpflichtend für alle Länder ist, im Zweifel auch für die Nordiren, wenn sie denn drin bleiben, oder ist Google in Irland? Ich weiß das gar nicht so genau, bringe ich immer durcheinander.
In der Republik Irland.
Ja, sind in der Republik Irland. Also, dass man dann auch im Zweifel verpflichtend in anderen europäischen Staaten diese Mindeststandards umsetzen kann und wir dann auch Möglichkeiten haben, im europäischen Austausch aktiv zu werden, wenn es tatsächlich mit Goodwill nicht geht. Ja, und das ist so ein bisschen die Hoffnung, die sich aus der AVMD-Richtlinie ergibt, ein bisschen prosperierender Medienmarkt und natürlich auch einheitliche Standards, die uns in die Lage versetzen, unser relativ hochgelegtes Jugendschutzniveau auch in Europa so ein bisschen als Vorbild mit reinzubringen.
Und Sie haben es gerade gesagt, Herr Heine, statt Fatalismus Stein immer wieder hochrollen, weil es geht nicht zuletzt darum, Eltern zu stärken, Eltern auch eine Sicherheit an die Hand zu geben. Und da gibt es bei Eltern zunehmend auch eine Fragestellung, die vor 3-4 Jahren noch gar nicht so eine Rolle gespielt hat, die jetzt auch die WHO klar aufgegriffen hat und definiert hat als Krankheitsbild, die Jugendspielsucht. Ist das ein Thema, das wir eigentlich auch noch mal ein bisschen ernster nehmen müssen, auch beim Gesetzgeber? Ich weiß nicht, das wird das, die Novelle jetzt noch nicht, die Gesetzesnovelle noch nicht streifen, oder spielt das da am Rande auch eine Rolle?
Also es ist in erster Linie ein Thema, dem sich die Drogenbeauftragte widmet. Also das liegt nicht originär in unserer Zuständigkeit, sondern beim Gesundheitsministerium an der Stelle tatsächlich. Also alle Studien, die zu diesem Thema auch in Auftrag gegeben wurden, die werden letztlich von ihr beauftragt. Mhm. Wir haben, denke ich, an der Stelle ja auch schon zum Beispiel über technische Schutzmaßnahmen die Möglichkeit, also da können Eltern ja auch Zeiten begrenzen. Das ging schon irgendwie vor 15 Jahren unter Windows, dass man sagen kann, was natürlich aber für Kinder immer ganz fatal ist, das System fährt einfach zu einer bestimmten Zeit runter und Eltern geben quasi an, wie lange kann
Kind mitten in der Fortnite-Session.
Genau, genau. Also das ist letztlich natürlich irgendwie ein guter Weg, um Eltern erstmal ein sicheres Gefühl zu geben, aber ist völlig an der Realität vorbei und ist auch gar nicht das, was wir unter Medienerziehung verstehen. Also das, Sie hatten das Stichwort vorhin schon aufgegriffen und ich finde, das wird an der Stelle nochmal viel, viel relevanter, wenn wir über solche Themen reden. Das geht nur, wenn man kompetente Nutzerinnen und Nutzer hat. Und das betrifft nicht nur die Eltern, die das Wissen haben müssen und wissen müssen, welche Möglichkeiten habe ich hier einzuwirken, sondern das betrifft letztlich vor allem auch die Kinder und Jugendlichen an der Stelle selbst. Und da gibt es eine Vielzahl von Informationsangeboten, von Einstiegsangeboten für Kinder und Jugendliche. Und neben dem Internet ABC zum Beispiel haben wir auch verschiedene Projekte, die wir bei uns fördern. Die sind unter dem Dach der Initiative Gutes Aufwachsen mit Medien, so nennen wir das, verortet. Da gibt es zum Beispiel die Kindersuchmaschine Blinde Kuh. Da gibt es aber auch den Elternratgeber Schau hin, was dein Kind mit Medien macht. Und dort finden sich dann eben auch die entsprechenden Informationen wieder. Und gerade in dem Bereich sollte man eben ganz, ganz stark über Kompetenzvermittlungen und Wissensvermittlungen arbeiten.
Kindersuchmaschine Blinde Kuh habe ich hier am Kopfnicken gesehen, haben Sie gerade nicht mitgekriegt. Die ist hier bestens bekannt in der Runde, hatte ich gerade das Gefühl. Aber nochmal ganz ernsthaft zurück zum Thema Computerspielsucht. Ich habe den Eindruck, es ist noch nicht so richtig ein gesellschaftliches Thema. Es bedrückt Eltern und vielleicht auch Pädagogen viel mehr, als wir es in der Gesellschaft schon so waren. Nehmen, Frau Secker, wie nehmen Sie es wahr?
Also erstmal möchte ich das unterstützen, was Frau Rauscher-Rolimek gerade gesagt hat. Ich glaube, man muss auch immer gucken, wie gehe ich damit um im Rahmen einer Prävention, in einem Rahmen einer Aufklärung und so weiter und so fort. Aus meiner Wahrnehmung ist das Thema Computerspielsucht oder generell, sage ich mal, suchtförderndes Verhalten schon länger ein Thema. Also auch die obersten Landesjugendbehörden und die USK haben sich mit dem Thema exzessives Spielverhalten schon vor 10 Jahren befasst und haben auch intensiv geprüft, inwieweit solche möglicherweise suchtfördernden Faktoren auch in einem Alterskennzeichen Berücksichtigung finden können. Das ist tatsächlich sehr schwierig. Also gerade, wir haben es ja schon gehört, die Drogenbeauftragte hat auch immer wieder Studien dazu in Auftrag gegeben. Wir haben uns auch die Kriterien, die da genannt werden, auch mal angeguckt und geguckt, was kann man denn valide prüfen im Rahmen einer Jugendschutzprüfung. Und das ist tatsächlich sehr schwierig, gerade wenn es irgendwie darum geht, zu sagen, Spiele, die keine Unterbrechung haben. Bei Fortnite haben wir einen 30-Minuten-Modus und trotzdem wird gerne weitergespielt. Also genau solche Faktoren haben wir da eigentlich eben gerade nicht mit drin und können natürlich vor Release, also vor Erscheinen eines Spiels, auch schwer abprüfen, was für Auswirkungen hat das potenziell auf gefährdete Kinder und Jugendliche im Rahmen einer Sucht. Also sprich, Medieninhalte können immer, sage ich mal, nie alleinstehend betrachtet werden, wenn es um das Thema Sucht geht, sondern wir müssen auch immer in Betracht nehmen. Da spielen auch ganz viele andere Faktoren eine Rolle, nämlich die soziale Einbindung. Wie geht es mir in der Schule? Bin ich irgendwie, habe ich Freunde und so weiter und so fort? Also da spielen auch andere Krankheitsbilder wie Depression beispielsweise irgendwie eine Rolle und mit rein. Also ich finde jetzt grundsätzlich die Computerspielsucht Anerkennung durch die WHO natürlich ein Zeichen für Betroffene, zu sagen, man kann sich jetzt mal erstmal an jemanden wenden. Aber es hat natürlich auch insofern Nachteile, dass man jetzt eine ganze Gruppe an Menschen, die irgendwie gerne Computerspiele spielen in Deutschland, und es ist eine beachtliche Zahl mittlerweile, natürlich auch auf eine Art und Weise stigmatisiert. Also ich glaube, da muss man ganz scharf trennen, wann hat es wirklich mit einer Sucht zu tun. Und da geben wir als USK auch Eltern eine Hilfestellung in unserem Elternratgeber, wo wir auch darauf verweisen, was bedeutet es denn, wo sehe ich denn vielleicht Ansätze einer Sucht, nämlich wenn dann irgendwie meine Schulleistungen irgendwie nachlassen, wenn ich beispielsweise da gar nicht mehr sozusagen auch mich mit anderen Faktoren auseinandersetze, wie mit Freunden und so weiter und so fort. Also das sind alles Anzeichen dafür, dass man da als Eltern auch mal ein Auge drauf haben muss. Und ich glaube, das ist, wie gesagt, nicht so ganz so einfach zu sehen.
Vorsicht vor Hysterie beim Thema Sucht, oder?
Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass der Begriff Sucht, das ist eigentlich keine Sucht, das hat man bei bestimmten Suchtstoffen, sondern es ist eine Gewohnheitsbildung. Und meine Erfahrung, ich kenne relativ viele Süchtige, oder wo die Eltern gesagt haben, da ist jemand süchtig, also konkreter Fall, der hat die Schule abgebrochen, hat die Lehre abgebrochen, ist aus seinem Zimmer nicht mehr rausgekommen, hat im Grunde nur noch in seinem Zimmer Nahrung aufgenommen von den Eltern, wollte nicht mehr raus. Und die Mutter war völlig verzweifelt und hat gesagt, kannst du dich mal mit dem beschäftigen? Und das habe ich dann gemacht und habe mit dem einfach mal geredet, habe gesagt, Mensch, du bist doch ein schlauer Kerl und so weiter. Und nach 3 Tagen hat der, also der spielt ab und zu noch, aber so einmal in der Woche oder sowas. Ja, also ich will das kurz machen. Es ist ein Mensch gewesen, der einfach sich zurückgezogen hat, weil er mit den Eltern, mit seinem Umfeld nicht klargekommen ist, weil er keine Anerkennung bekommen hat, keine Wertschätzung bekommen hat. Und die hat er im Spiel bekommen. Ja, das ist eben, der war im Spiel, war der super, weil er sich das ganzen Tag gemacht hat. Und der war natürlich dann auch in Online-Spielen im Vergleich zu anderen, war er einfach klasse und daher hat er eine Wertschätzung bekommen. Und es war eigentlich gar nicht das Spielen, was süchtig gemacht hat, sondern es war im Endeffekt die soziale Situation und die Kompensation, die er über das Spiel gefunden hat. Ja, und deshalb müssen wir, wenn wir über Sucht sprechen, das können wir bei der USK oder der FSK oder wo auch immer relativ schwer lösen, weil der eine kommt damit klar und der andere nicht. Ja, was machen Sie dann? Ja, sondern es ist, in der Regel ist das eine individuelle Geschichte, die können Sie fast nur über eine Therapie oder über, Therapie ist ein großes Wort, aber einfach mit dem man mit Leuten redet, mit dem man einfach Ursachen analysiert und fragt, wie man sie ändern kann, wenn man sie ändern kann.
Abgesehen davon, dass vielleicht Eltern gelegentlich auch dazu neigen, von Sucht zu sprechen, nur wenn Kinder eine gewisse Zeit lang einfach an ihr mobilen Endgerät setzen, du bist ja ganz süchtig, ganz egal, was die da tun und treiben auf ihrem mobilen Endgerät, ob sie im WhatsApp-Chat sind oder über ihre Kopfhörer YouTube-Videos hören. Wir haben hier beredet, dass es eine sehr komplexe Herausforderung ist, der Jugendmedienschutz im digitalen Wandel. Wir haben darüber geredet, wo sich was bewegt hat, wo es Möglichkeiten gibt, mit privaten Anbietern zusammenzuarbeiten. Sie haben gesagt, sanktionieren und privilegieren, Zuckerbrot und Peitsche. Wir haben von guten Modellen gesprochen, wir haben davon geredet, wie mühsam Gesetzgebungsprozesses. Jetzt würde ich Sie gerne zum Ende noch fragen, was für Sie so ein Thema ist, wo Sie sagen, jetzt haben wir 2019, in 5 Jahren, möchte das bitte erledigt sein? Möchte das reguliert sein? Oder möchten wir ein Bewusstsein in der Gesellschaft geschaffen haben, das wir jetzt noch nicht haben und das uns beim Jugendmedienschutz helfen wird? Professor von Gottberg, fangen wir mal bei Ihnen an. Was wird es in 5 Jahren hoffentlich nicht mehr geben oder dann hoffentlich endlich?
Also das ist sehr schwer zu sagen. Ich persönlich vermute, dass wir früher oder später, auch wenn Herr Heine das nicht so gerne mag, bei den Empfehlungen landen, weil es ehrlicher ist. Wahrscheinlich, es sei denn, wir kriegen noch irgendwie einen super Einfall und können das Ganze regeln. Also wenn ich an der Hochschule zum Beispiel Jugendschutz als Thema durchnehme, dann gucken die mich immer ganz mitleidig an und sagen, mit deiner Fernsehnummer, da ist totaler Blödsinn. Ja. Also da ist das restriktiv. Ich kann das erst nach 22 oder 23 Uhr sehen. Ja, dann gehe ich einfach in dem gleichen Fernseher, Smart TV, ja, gehe ich irgendwie ins Internet zu Google oder sonst was und kann das im Grunde alles sehen. Es ist ja faktisch so. Ja. Und da muss man einfach sagen, das ist also ein Gesetz, das man so wenig wirklich systematisch durchsetzen kann, das wird uns von den Jugendlichen quasi, das wird nicht ernst genommen und die schütteln den Kopf und ich glaube, das ist im Augenblick noch so ein Tabu, weil wir das so in uns drin haben. Wir kennen diese Altersfreigaben. Ja? Aber ich glaube, früher oder später wird es auf eine Empfehlungsgeschichte hinauslaufen. Und zwar jetzt nicht so, dass da eine Litanei, ein ganzer Roman geschrieben wird, sondern so ähnlich wie bei Lebensmittelpackungen, wo ja auch draufsteht, hier das und das musst du wissen und da kannst du dich dann danach halten. Dazu kommt natürlich zum Beispiel diese Altersfreigaben. Also das Alter ist ja nur ein Element, was die Verstehensfähigkeit von Filmen betrifft. Ja? Also Also es gibt ja noch ganz andere. Also es gibt Kinder, die haben Angst vorm Tatort, die können aber Herr der Ringe wunderbar verkraften. Und es gibt welche, die können Tatort gut verkraften und haben total vor dieser mystischen Gewalt Angst. Ja. Also da einfach ein bisschen differenzierter den Menschen Informationen an die Hand zu geben, dann, nachdem man sich orientieren kann. Ich glaube, es wird früher oder später darauf hinauslaufen, wobei ich zugebe, dass es auch für mich vom Gefühl her noch so ein Tabu ist. Ja. Aber vielleicht sollten wir uns da ein bisschen ehrlich machen. Und dieser Kapitulationsgedanke ist natürlich richtig. Natürlich wollen wir nicht, dass das Internet ein rechtsfreier Raum ist. Ja. Nur mir fehlen im Augenblick so ein bisschen die überzeugenden Argumente, dass wir das tatsächlich so hinkriegen, dass man uns das abnimmt.
Das Ganze dann hoffentlich begleitet von medienpädagogischer Einbettung.
Das halte ich für sehr wichtig. Also wir haben das ja heute Morgen in der Diskussion gehört. So richtig die Zielsetzung war mir nicht klar, was gemacht wird. Also ich kann nur ganz kurz mit einem Wort sagen, mir geht es um Medienreflexion. Mir geht es um das Nachdenken, wie baue ich Medien in mein Leben ein? Wie beeinflussen sie mich? Wie wahrhaftig sind sie? Welches Weltbild schaffen sie in mir? Wie süchtig bin ich danach? Und nehmen die Medien einen größeren Raum ein als meine Freundschaften, mit denen ich plaudere, irgendwas mache, Partys mache oder sowas. Ja, also das reale Leben muss im Vordergrund stehen. Das sind zum Beispiel so Dinge, die in der Medienkompetenzentwicklung eine große Rolle spielen.
Ein Plädoyer für das Akzeptieren der normativen Kraft des Faktischen war das von Professor von Gottberg.
So kann man es nennen.
Sozusagen. Elisabeth Secker von der USK. Was wünschen Sie sich? Was soll in 5 Jahren selbstverständlich sein? Worüber wollen wir uns nicht mehr ärgern?
Also ich wünsche mir aus Sicht der USK natürlich eine Regulierung, die sich nicht mehr am Verbreitungsweg, sondern vor allem am Inhalt orientiert. Also sprich, dass wir keine Trennung mehr haben, ist das jetzt online, offline, den Leuten auch nicht mehr erklären müssen. Das ist gerade eine Aufgabe, wo wir immer wieder merken, das wird verstärkt weder von Eltern noch von Anbietern, ehrlich gesagt, verstanden, wie denn da die unterschiedlichen Regelungen sind. Da brauchen wir auf jeden Fall eine stärkere Verzahnung der Gesetzeswerke, die wir jetzt haben. Das wird aber, glaube ich, auch in Angriff genommen. Da bin ich sehr optimistisch. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass wir auch internationale Ansätze im deutschen Jugendschutz stärken, dass wir nicht immer versuchen, in unserem, sage ich mal, na, doch großen, wichtigen Markt Deutschland, aber natürlich auch darüber hinaus zu denken, dass wir auch, wie gesagt, internationale Ansätze stärken und da auch ein Stück weit flexibel werden. Und ich wünsche mir auch, dass wir alles, was mit Medienkompetenz, Erklärarbeit und so weiter und so fort, auch ein Stück weit besser an Eltern irgendwie vermitteln können. Das ist eine Riesenaufgabe, da arbeiten ganz viele Menschen dran, da gibt es ganz viele tolle Projekte, aber ich glaube, da können wir auf jeden Fall noch mehr erreichen. Und das wünsche ich mir, dass wir das in 5 Jahren noch besser machen, als wir es heute schon tun.
Möge es 2024 genauso kommen. Frau Rausch-Jarolimek, Ihr Wunsch für 2024, und sagen Sie jetzt bitte nicht, dass das Gesetz fertig ist, weil da haben wir gesagt, es wird bis 31. Dezember, spätestens im Frühjahr 2020. Also das gilt nicht.
Das würde ich mir auch für so einen langen Zeitraum jetzt nicht wünschen. Das wäre dann tatsächlich überholt. Ich würde jetzt aber auch noch nicht vor der normativen Macht des Faktischen resignieren wollen, sondern mich dann auch eher Elisabeth Secker anschließen und sagen, wir brauchen ein gut funktionierendes, gut miteinander verzahntes System. Wir sollten die Möglichkeiten, die moderne Technologien bieten, auch nutzen, da wo es sinnvoll und richtig und notwendig ist, um einfach der Schnelllebigkeit auch gerecht zu werden, um auch dafür zu sorgen, dass Eltern auch in allen Bereichen eben Orientierung haben. Und wir sollten aber eben auch dafür sorgen, dass das, was sich bewährt hat, im klassischen Schutzbereich auch weiterhin Anwendung findet und weiterhin genutzt wird. Und ich denke, dass wir uns da auch alle einig sind, dass wir da eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung haben. Und das ist völlig egal, ob das jetzt irgendwie die Kompetenz des Bundes oder der Länder ist. Aber der Schutz von Kindern und Jugendlichen ist einfach eine Aufgabe, die wir alle haben und eine Verantwortung, die wir alle haben.
Danke für dieses klare Plädoyer. Martin Heine, Direktor der Landesmedienanstalt.
Kann ich mich hier nur anschließen, da gibt es jetzt nichts weiter zu sagen, außer dass es schön wäre, wenn wir tatsächlich die Zuständigkeiten zwischen den Ländern, die für Rundfunk, für lineares Angebot zuständig sind, und dem Bund, der glaubt, für Telemedien zuständig ist und jetzt glaubt, also das Internet sei nun Telemedium, dass es da keine Zuständigkeitsstreitigkeiten gibt, die dann zulasten des Jugendmedienschutzes gehen.
Vielen Dank auch für diese Klarstellung und diesen Wunsch und diese Hoffnung. Ich sage ganz herzlichen Dank in dir. Halt, da hinten.
Da war noch die Frage. Entschuldigen Sie, die Frage soll nicht unterschlagen werden. Ist der Herr schon rausgegangen? Der hat sich gerade vorhin gemeldet, jetzt ist er raus. Nee, dann weder Frage noch Fragender, sondern wir haben die Frage offenbar beantwortet hier vorne. Ihnen herzlichen Dank. Jetzt guten Appetit in der Mittagspause und nach der Mittagspause, 13.30 Uhr, steigen wir ein in die letzte Panelrunde der Netzwerktagung und dann am Nachmittag die große Abschlussrunde oben drüben auf der anderen Seite im Plenum. Danke sehr.